Ja, zu meiner Person ganz kurz. Heiße Erhard Hilgert, habe eine Frau, drei Jungs, 26, 24, 22. Und seit einem Monat bin ich Opa, deshalb ein bisschen Verständnis mit meinem Alter, 53, schon langsam kritisch. Ja, falls die Betonung mit Opa, die kommt mir noch ein bisschen fremd vor. Ja. Gut. Vor 27 Jahren durfte ich in Viernheim die Gemeinde gründen und bin dort irgendwie nicht mehr weggekommen. Die Gemeinde ist etwa genauso groß wie diese Gemeinde. Und es ist immer schön, so Geschwister sonntags zu sehen und diese Atmosphäre. Ich mag Gottesdienst. Heute geht es mir darum, wenn du Gott nicht mehr verstehst. Es gibt Zeiten, da hat man einfach das Problem, dass man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und dann gibt es ja so fromme Sprüche, die dagegen stehen. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46, Vers 11. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal reibt sich das im Alltag. Und mir geht es darum, wie kann ich auf der einen Seite stille werden, nicht nur sonntags, und wie kann ich auf der anderen Seite die Herausforderungen des Alltags auch wirklich bewältigen? Also mir scheint es manchmal im Alltag so zu sein, dass es gar nicht so einfach ist, stille zu werden. Ich möchte zu Anfang mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, du kennst uns. Du weißt, wie es jedem Einzelnen von uns geht. Du siehst unsere Herzen, rühre du uns an. Sprich du zu uns. Öffne uns Herzen und Ohren, dass wir verstehen, was du zu sagen hast. Amen. Ich habe einen Text aus Daniel, der ist ziemlich lang, deswegen gucke ich, dass ich den trotzdem großenteils lese. Ich liebe Daniel. Daniel ist so eine Person, da gibt es nichts zu meckern. Da ist nichts Negatives. Es ist immer gut, positiv zu sein. Aber er hat auch einfach ausgezeichnete Merkmale in seinem geistlichen Leben. Daniel Kapitel 1, 18 bis Daniel Kapitel 2, 19, daraus lese ich, aber ich überspringe einen kleinen Teil. Das werdet ihr merken, wenn ihr eine Bibel habt. Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, führte der oberste Palastbeamte die jungen Männer vor den König, genau wie dieser es angeordnet hatte. Der König unterhielt sich mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michael und Asaja heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reichs zehnmal überlegen waren. Daniel blieb bis zum ersten Jahr der Herrschaft von König Kyros im Dienste des Königs. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar nachts einen Traum, der ihn sehr verstörte. Dass er nicht mehr schlafen konnte, er ließ seine Zauberer, Zeichendeuter, Wahrsager und Astrologen rufen, damit sie ihm erzählten, was er geträumt hatte. Als sie alle vor ihm versammelt waren, sagte er: Ich hatte einen Traum, der mich sehr beunruhigte. Ich möchte wissen, was er bedeutet. Da antworteten die Astrologen dem König auf Aramäisch: Der König lebe ewig, erzähle uns deinen Dienern den Traum, dann wollen wir dir sagen, was er bedeutet. Doch der König erwiderte diesen Männern: Nein, ich habe den festen Beschluss gefasst, dass er mir sowohl den Traum als auch seine Deutung mitteilen soll. Sonst werdet ihr in Stücke gerissen und eure Häuser in Trümmer gelegt. Könnt ihr mir aber sagen, was ich geträumt habe und auch was mein Traum bedeutet, werde ich euch mit kostbaren Gaben beschenken und euch viel Ehre erweisen. Sagt mir also, was ich geträumt habe und was mein Traum bedeutet. Die Wahrsager und so sagten: Das geht nicht, das gibt's nicht, sowas hat noch nie einer gefordert, das schaffen wir nicht. Und der König sagte, ihr wollt nur Zeit gewinnen. Und er ließ dann anordnen, sie alle umzubringen. Als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an Ajoch, den Oberbefehlshaber der königlichen Wache, der beauftragt worden war, den Befehl auszuführen. Voller Einsicht und Klugheit fragte er Ajoch, den Bevollmächtigten des Königs, wie kommt der König dazu, einen solch strengen Befehl zu erlassen? Ajoch berichtete ihm daraufhin, was geschehen war. Da ging Daniel zum König und bat ihn um eine Verlängerung der Frist. Dann wolle er dem König sagen, was der Traum bedeute. Danach eilte er nach Hause und berichtete seinen Freunden Hanania, Michael und Asaja, was geschehen war. Er forderte sie auf, den Geist des Himmels zu bitten, dass er Erbarmen mit ihnen habe und ihnen das Geheimnis offenlege, damit sie nicht mit den anderen königlichen Beratern hingerichtet werden würden. In der Nacht wurde Daniel in einer Vision gezeigt, was es mit dem Geheimnis auf sich hatte. Da rühmte er den Gott des Himmels und er sprach dann ein Gebet, aber das lese ich jetzt nicht mehr vor. Soweit dieser Abschnitt. Die Sache ist ja eigentlich immer ganz klar. Hinterher ist man immer schlauer. Ich habe auch was mitgebracht. Und es ist so, eine Schachtel hat die Möglichkeit, dass man was reintut. Jetzt ist es natürlich einfach, wenn ich jetzt frage, was ist hier drin? Das weiß ja jetzt jeder, weil ihr habt ja gesehen, dass ich meinen Schlüssel da reingelegt habe. Die Sache wird etwas schwieriger, wenn ich jetzt was anderes habe und jetzt ich euch frage, was ist hier drin? Ich weiß es. Aber wie kann ein anderer wissen, was hier drinnen ist? Selbst wenn man die Pistole an den Kopf gesetzt bekommt, wie soll man das denn jetzt wissen? Man kann natürlich jetzt raten. Es kann ja kein Auto sein, das passt ja nicht da rein. Aber was kann es sein? Es ist einfach die Herausforderung, dass es rein menschlich nicht möglich ist. Das kann keiner fordern jetzt, dass man sagt, was ist hier drin? Und ich werde es euch auch nicht sagen. Damit müsst ihr jetzt leben. Aber das ist die Herausforderung, in der Menschen manchmal stehen. Ich weiß nicht, wie es eurem Leben geht, aber manchmal haben wir auch die Situation, wir verstehen manches im Leben nicht. Und dann haben wir mehrere Möglichkeiten, wie wir das angehen. Jetzt muss ich mit eurer Technik gucken. Ja, klappt gut. Bin noch nicht so vertraut damit, aber ich arbeite dran. Zunächst mal der Blick zurück. Alles war mal so gut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber immer wieder manchmal sagt man so gerne, ah, war das schön. Wenn ein Problem da ist, schaut man gerne zurück. Und es ist halt so, dass tatsächlich früher alles besser war. Das ist ganz komisch. Den Satz hört man so oft, früher war alles besser. Je älter man wird, desto häufiger kommt dieser Satz vor. Früher war alles besser. Ich habe gelesen, das kommt daher, weil wir Menschen die Neigung haben, das Schlechte schneller zu vergessen als das Gute. Das ist eigentlich gesund, weil das Schlechte uns einfach zu viel belasten würde. Das ganze Negative, wir legen es gerne ab und das Gehirn speichert nur noch das Positive in erster Linie. Das hilft uns einfach, ein anderes positives Denken nach vorne zu haben. Aber dadurch kommt der Eindruck, dass früher alles besser war, weil wir nur noch das Positive beim Zurückschauen sehen. Es geht auch in meinem Leben so, aber ich habe jedes Jahr an Silvester beschlossen, dieses Jahr will ich nicht nochmal erleben. Und weil ich das bis jetzt fast jedes Jahr gesagt habe, weiß ich, das Jahr war nicht gut. Aber im Rückblick würde ich sagen, die Jahre waren gut. Aber ich weiß, an Silvester habe ich das jedes Mal so gedacht, nicht nochmal dieses Jahr. Und deshalb kann ich nur aus dieser Erinnerung sagen, das Jahr war nicht gut oder die Jahre waren immer sehr hart. Aber ich möchte immer nach vorne schauen und weiß, die Zurückschau, das ist ein Trugschluss. Das zeigt nicht das genaue Bild. Es wird eben nur punktuell in der Vergangenheit betrachtet. Und dann ist natürlich auch so, wir sehen die Führungen Gottes, wenn wir zurückschauen und denken, da haben wir was mit Gott erlebt. Daniel, das war ja auch ganz interessant, diese Geschichte mit Daniel, als der noch so ein junger Kerl mit etwa 15 Jahren war. Und dann sollte er dieses Götzenfleisch essen. Und er sagte, nein, das esse ich nicht, obwohl er ja ein Gefangener war. Er war halt ein Prinz und damals dachte man, Prinzen sind besonders intelligent und man hat ihn auf eine Eliteschule, als man ihn nach Babylon verschleppt hatte von Israel. Auf dieser Eliteschule dachte man, Prinzen sind besonders intelligent, weil sie ja Könige als Vorfahren haben und die haben mehr Grips und die wurden dann besser gefördert wie der normale Landwirt oder was alles war. Und so hat Daniel auf dieser Eliteschule diese Herausforderung gehabt, tolles Studium, aber auch merkwürdiges Essen. Und Juden wollen kein Schweinefleisch und anderes essen und er sagte, ich esse das nicht. Zu meutern ist natürlich immer ungünstig, aber er sagte zu diesem Ajoch, das ist wieder der gleiche, das ist dieser Befehlshaber, damals schon, du, lass es uns 10 Tage testen. Und Daniel, voller Gewissheit, wusste, diese 10 Tage reichen aus, um das zu sehen. Und dann 10 Tage esse ich nur Gemüse und Wasser. Also mal ein guter Tipp, wenn man cleverer werden will. Abitur ist jetzt hinter euch, für die Sachen ist jetzt, für die Leute ist es vorbei, aber gibt ja nächstes Abitur, Gemüse und Wasser. Hat man getestet, 10 Tage lang, und sie waren hübscher, klüger als die anderen. Und später, als die Abschlussprüfung war, hatte der Nebukadnezar, der König, festgestellt, sie waren insgesamt wie ihre Gelehrten in diesem Fachbereich sogar 10-mal klüger. Also enorm, was Gemüse und Wasser ausmacht. Ich will dazu jetzt nicht mehr sagen, aber Führungen Gottes, es gibt manche Situationen, wo man Tolles früher erlebt hat. Und man dachte, boah, das war schön. Das kann einen dazu verleiten, auch zu sagen, ob ich das nochmal erlebe. Das war doch so schön, wie es früher war. Die Gefahr ist, dass man Angst hat, dass Gott überhaupt nochmal so zu einem redet. Und dann gibt es noch etwas, so einen weisen Spruch aus Lukas 9,62, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und trotzdem schaut man manchmal zurück und man merkt, genau das passiert, was Jesus sagt. Ich komme selbst aus der Landwirtschaft, das weiß ich, aber das kann man auch, wenn man Auto fährt. Man muss nur einmal zurückschauen und dann merkt man, automatisch dreht man auch das Lenkrad mit. Und wenn man Pech hat, ist man nicht mehr auf der Straße. Das ist, wenn Jesus Auto gefahren ist, hätte er das wahrscheinlich als Beispiel genommen. Aber wenn man flügt, ist das noch schlimmer, weil man sieht nachher immer diese krumme Furche. Die kann man nicht mehr ausgleichen, weil diese Zacke, die da drin ist, die ist immer da. Und jeder, der vorbeiläuft, weiß, an der Stelle hat er mal zurückgeschaut oder hat er mal gepennt. Also das ist einfach eingraviert in den Acker. Zurückschauen hat den Nachteil, man sieht nicht mehr nach vorne. Denken wir auch an Petrus auf dem Wasser. Nicht auf Jesus geguckt, auf die Welle geguckt. Kluck, kluck. Also das ist ein Merkmal, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück. Ist nicht gut. Okay, das wissen wir jetzt. Aber wie geht man um, wenn es einfach zu dick kommt? Müssen wir mal gucken, wie es so funktioniert. Ich traue der Technik nicht so. Das ist nicht mein Glaubensabschnitt. Der Blick in mich hinein, wieso trifft es mich? Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber manchmal geht es einem einen Tag so gut und am nächsten Tag ganz anders. Das, was einem gestern noch so gut ging, das ist plötzlich nicht mehr so. Dann kommt natürlich die Frage auf, woran liegt das? Also ich bin analytisch geprägt, ich mache mir immer Gedanken, was habe ich verändert? Ich liebe es, einen Ablauf immer gleich zu machen, denn dann habe ich immer die gleichen Ergebnisse. Aber das geht nicht immer so. Manchmal stehe ich morgens auf und dann spüre ich, ich habe Ischias. Und dann überlege ich mir, woher kommt das? Hab doch gar nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, was das für eine komische Sache ist. Hat Gott eigentlich irgendwie doch nicht richtig gemacht? Warum gibt es so ein Ischias? Habe ich mich dann manchmal schon gefragt. Aber den gibt es, merke ich manchmal. Warum? Was habe ich anders gemacht? Aber die Frage ist ja noch viel schlimmer, wenn das geistlich kommt. Dann kommt die Frage auf nach der Sünde. Wenn irgendwas nicht läuft, wie es laufen soll, manchmal wird man auch von Geschwistern gefragt, hast du was angestellt? Hast du gesündigt? Und im Abendmahl, ich weiß nicht, ob es euch, bei uns wurde das früher immer so sehr ausführlich gelesen, im 1. Korinther 11, Vers 30. Und das machte einem immer so ein mulmiges Gefühl, denn da heißt es, wer unwürdig das Abendmahl nimmt und so weiter, aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Und ich immer, oh, Abendmahl, es ist so, da kann man den Krankenwagen bestellen. Das war irgendwo, da prüfte man sich selbst und ich bin schon seit kleinem in die Gemeinde gebracht worden und manchmal, wenn jemand dann in der Gemeinde gestorben ist, dann war da schon die Frage, hat das Abendmahl die Schuld? Das ist dann so, wenn man so groß geworden wird und da wurde immer das so gelesen. Deswegen war Abendmahl für mich eher etwas ein bisschen Erschreckendes. Zum Glück hat Gott mir das irgendwann mal gezeigt, dass das nicht so ist. Abendmahl ist was Schönes, Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Jesus. Da ist jeder eingeladen, da muss man keine Angst haben, tot umzufallen. Aber so steht es da. Sünde kann zu Krankheit oder zu Tod führen. Das ist nun mal so in der Bibel drin. Also, wenn irgendwas in meinem Leben nicht so läuft, wie es sein soll, automatisch frage ich mich manchmal, Gott, was habe ich angestellt? Grundsätzlich ist die Frage nicht verkehrt. Aber die Gefahr ist die, dass ich einfach den falschen Ansatz finde. Ich glaube, jeder wird jeden Tag eine Sünde entdecken, weil wir sind Sünder in einer sündigen Welt. Wir werden jeden Tag sündigen und jeden Tag irgendwas anstellen. Also ich finde immer eine Sünde und kann sehr schnell diese eine Sünde zum Schuldigen machen, warum mein Leben so schief läuft. Das ist die Gefahr. Ich muss lernen, dass Sünde nicht direkt mit meinem Problem zu tun hat. Wenn Gott das wirklich mir sagen will, dann macht er das anders deutlich. Dann macht er mir das auf vielfache Weise deutlich. Dann redet Gott viel deutlicher. Aber nicht eigene Kombinationen machen. Das ist ganz gefährlich. Deswegen, wenn mir irgendwas passiert, was nicht gut läuft, wenn mein Leben im Moment eine schwierige Phase hat, eine Krankheitsphase oder so, das muss nichts mit Sünde zu tun haben. Die meisten Fälle haben nichts mit Sünde zu tun. Aber wenn es mit Sünde zu tun hat, dann ist meistens das so, dass Gott auf vielerlei Weise mir das deutlich macht. Also es scheidet fast immer aus, dass es aus Sünde ist. Aber wir sind ja fromm. Manchmal dann kommt noch eine andere Sache. Ich vertraue Gott nicht genug. Ich kriege das auch manchmal gesagt, dass Leute sagen, ja, wenn ich Gott mehr vertrauen würde, dann würde mein Leben glatt verlaufen. Und Amerikaner neigen manchmal auch so dazu, so ein Wohlstandsevangelium zu verkünden. Bleib treu bei Gott und dir geht's gut. Du wirst wohlhabend, du erlebst, dass Gott dich segnet. Und man beruft sich aufs Alte Testament. Und das ist auch im Alten Testament so. Abraham war treu und Gott hat ihn reich gemacht. Und das könnte man bei Hiob so sagen, okay, da gab es noch so eine Delle drin, aber die wollen wir mal rauslassen. Aber grundsätzlich hat Hiob auch, weil er treu war, war er reich. Aber das ist im Neuen Testament nicht mehr so zu sehen. Und zu sagen, ich vertraue Gott nicht genug, deshalb bin ich krank, deshalb geht es mir im Moment irgendwie schlecht, deshalb habe ich im Moment Probleme, ist auch ganz gefährlich, denn das Vertrauen ist nicht zu verdienen. Vertrauen ist etwas, was Gott mir schenkt. Ich vertraue Gott und er hat eine Beziehung zu mir. Ich kann sein Vertrauen und die Beziehung zu Gott nicht verdienen durch gute Leistung. Das ist im Neuen Testament nicht drin. Ich kann noch so treu sein und trotzdem kann mir was passieren. Denken wir an Paulus. Der hatte ein Augenleiden oder irgendwas. Und er hat Gott gebeten darum. Gott, nimm das weg. Und das heißt, er hat dreimal darum gebeten und Gott sagte, ist nicht schlimm, ist gut so. Du sollst sehen, dass in deiner Schwachheit bin ich mächtig. Das war eine Lektion für diesen dynamischen, zielstrebigen Paulus. Schwach sein ist sogar gut. Also mir gefällt das, dass das so offen in der Bibel gesagt wird. Ja, und dann kommt aber auch diese Ohnmacht manchmal. Ja, ich bin dann so ausgeliefert. Irgendwie, ich kann nichts dagegen tun. In meinem Leben läuft es gerade nicht so. Und dann kann man in Depression verfallen. Es gibt manche Geschwister, die sogar dann aufhören, in die Gemeinde zu gehen, aufhören, in der Bibel zu lesen, weil sie sagen, das bringt alles nichts mehr. Es hilft mir nicht raus. Und die Gefahr ist die, dass ich einfach am Glauben, gerade in diesen Phasen, dann doch schwach werde oder dass ich dann nachlasse. Weil ich merke, ich habe es nicht in der Hand, ich kann nichts tun. Und dann gibt es ja auch noch diese andere Schiene in der Welt, da wird über uns regiert. Politiker, die machen Gesetze, die fragen uns nicht, die machen einfach Dinge. Da werden Steuern erhöht, da werden so viele Dinge beschlossen und wir müssen einfach dadurch. Auch auf der Arbeit, da entscheiden manchmal andere über unser Leben, ob es gut geht oder nicht, ob wir arbeitslos werden. Da wird nicht uns gefragt, da wird geplant im Hintergrund irgendwelche Manager. Und leicht wird man so in eine Ohnmacht gedrückt. Ich kann in meinem Leben gar nicht so viel bewirken. Und dann hat man auch nicht mehr diesen Blick für diesen allmächtigen Gott. Und dann nochmal diesen Vers aus Psalm 46, Vers 11. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Das steht doch immer noch im Hintergrund. Wie kann ich denn in all dieser Unruhe, die mich manchmal trifft, stille werden? Und darum geht es mir. Denn die Frage bleibt ja immer im Raum, komme ich überhaupt da raus? Ich muss wissen, ich habe immer zwei Möglichkeiten. In jeder Situation gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bleibe ich, wo ich bin, oder ich habe den Mut zu sagen, ich gehe neue Wege. Und das ist immer die Herausforderung. Ich habe inzwischen gemerkt in meinem Leben, dass es immer mindestens zwei Entscheidungen für mich gibt. Die eine Entscheidung, das ist meistens die leichtere. Das ist die Entscheidung, ich gebe mich einfach meinem Schicksal dahin. Ich sage einfach, das ist nun mal so. Ich muss damit leben. Und das ist aber oft nicht die, die geistlich richtig ist. Geistig gesehen sollte ich mich immer an Gott hängen. In jeder Situation, ob es mir gut oder schlecht geht. Denn ich bin jeden Tag in seiner Hand. Und deshalb habe ich gelernt, ich habe ja vorhin mit meinem Ich erst gesagt, ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich kaum ein anderer, aber ab und zu erlebe ich das und so. Und das ist so, ich habe gelernt, morgens aufzustehen und zu sagen, Gott, das ist meine Herausforderung. Das wird jetzt heute spannend, wie ich damit meinen Tag bewältigen soll. Und mit dieser Einstellung oft, irgendwie ist es ganz anders, da dran zu gehen. Wir haben unser Schlafzimmer im Keller, da muss ich am Anfang direkt schon ein paar Treppen gehen. Und das ist immer, also zum Glück nicht immer so, aber wenn es halt mal so juckt und so, dann ganz schön schwer, Treppen zu steigen. Und dann denke ich manchmal, Mensch, wie soll ich das schaffen? Aber mit diesem Blick, Gott, heute wird es eine Herausforderung. Bin mal gespannt, wie das jetzt heute klappt. Es ist eine ganz andere Art, die Treppen zu steigen. Am Anfang habe ich immer wieder geneigt dazu zu sagen, was ein blöder Tag. Fängt schon gut an. Das ist ganz verkehrt. Als Christen sollten wir so nicht anfangen. Den Tag auf den Blick mit Gott, die Herausforderung Gott, das sind einige Dinge heute, Berge türmen sich auf. Aber wie sagt David, mit Gott kann ich über Mauern springen. So schon aufzustehen, deshalb ist eigentlich, wenn es morgens nicht so gut anfängt, eigentlich ein Grund zu danken. Gott, heute muss ich dich ganz besonders haben. Heute musst du mich mehr tragen als sonst. Und das ist eine neue Herausforderung. Ja. Deshalb der Blick auf Gott. Ich komme jetzt mal zurück zu Daniel, weil ihr fragt euch vielleicht ständig, warum hat er überhaupt den Text gelesen und er kommt gar nicht dahin. Ich will auch das, will euch da immer wieder zeigen, es geht mir deshalb so wichtig um den Text. Aber ich musste das als Vorgeschichte sagen, das ist aber jetzt schon der letzte große Gedanke. Der Blick auf Gott bei Daniel gefällt mir das so gut. In der Geschichte, da kommt Daniel einfach mit in diese Problematik, weil diese Zeichendeuter versagen. Er soll gerade im besten Alter von vielleicht 18 Jahren, soll er schon sterben. Dass er das nicht toll findet, ist klar, aber dass er jetzt nicht einfach sagt, okay, kann man halt nichts machen, sondern dass er zu diesem König geht. Und ich lese das nochmal vor, wie er zu diesem König ging. Er hatte ja die Möglichkeit, weil er so clever war, hat er wenigstens den Zugang zum König. Er musste sicherlich fragen, aber da ging er zum König und bat ihm um eine Verlängerung der Frist. Dann wolle er dem König sagen, was der Traum bedeute. Das ist anders, als wir das oft machen. Ja, vielleicht klappt das. Vielleicht könnte sich da was ändern. Der geht zum König und sagt, gib mir eine kurze Zeit und dann werde ich dir das Geheimnis sagen. Ich wünschte manchmal, Glaube ist so, dass es konkret ist. Wenn wir beten, dass wir konkret beten dürfen. Wenn wir eine Sicht haben wollen, dass Gott uns eine klare, konkrete Sicht gibt. Oftmals höre ich immer nur, ja, das könnte sein, aber es muss nicht. Gott will manchmal, aber er macht das nicht immer. Es ist oft so schwammig, wie wir da dran gehen. Es ist auch schwer, wenn wir natürlich über Heilung sprechen und irgendeinem sagen wollen, Gott will dich bestimmt heilen, eventuell, vielleicht. Dann werden wir immer zurückhaltender. Das ist auch vielleicht nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach der, in meinem persönlichen Leben, da kann mir Gott durch den Heiligen Geist immer wieder zeigen, wie konkret er handeln will. Eigentlich will Gott die ganze Zeit reden, nur ich höre oft nicht, weil ich nicht stille genug bin. Ich habe eine Zeit mit der Hängematte gemacht in meinem Leben. Immer wieder nutze ich zwischendurch kurze Zeiten der Hängematte. Also morgens oder abends oder so. Ich lege mich kurz in die Hängematte, so etwa eine halbe Stunde. Ich habe vorher gedacht, ich habe schlechtes Gewissen gehabt, weil man so faul sein kann. Aber dann habe ich gemerkt, immer wenn ich habe halt den Vorteil, ich bin ja auch mehr zu Hause und teile dann immer nach 2 Stunden muss ich eine Hängemattezeit haben, 2-3 Stunden. Aber die Arbeit, die danach kommt, die ist geprägt von einer Stille. Ich bin vorbereitet und vieles kann ich im Kopf erstmal vorbereiten. Ich kann mit Gott kurz reden, das und das habe ich wieder vor. Hast du einen Vorschlag? Hast du Gedanken dazu? Also seit 3-4 Jahren mache ich das so und habe gemerkt, ich bin viel vorbereiteter in alles hineingegangen bisher. Die Probleme, die Herausforderungen sind nicht so schwer. Ich muss manchmal schwierige Gespräche führen. Und dann denke ich, ach du Schande, wie soll ich denn da reden und so. Und manchmal mache ich mir Gedanken, manchmal mache ich mir sogar nachts Gedanken. Und dann sage ich, Gott, ich lege das jetzt ab. Wenn es dran ist, gehe ich vorher in die Hängematte oder wenn es draußen regnet, gehe ich aufs Sofa. Ruhe erstmal aus. Dieser Satz, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin, hat mich echt geprägt. Und bei Daniel ist das auch so. Und der verlorene Sohn hatte ja auch so einen Gedanke, ich werde mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und dieses Ich werde, das ist konkret. Ich glaube, wir müssen wieder konkret lernen, erst auf den Vater zu gehen. Also früher war meine Neigung ganz oft so, wenn ich ein Problem habe, dann bin ich immer erst dann, wenn es nicht mehr weiterging, dazu gekommen zu beten. Herr, jetzt muss ich beten. Ich habe gemerkt, das ist der ganz falsche Ansatz. Gott ist immer dann mein Notnagel. Gott ist immer so meine Rettung, wenn es nicht mehr weitergeht. Aber ich glaube, dass das Gottesbild verkehrt ist. Gott ist der Allmächtige. Gott ist der, der mein Leben vorbereitet, bevor ich an einen Punkt komme. Gott hat schon die Wege geebnet, die ich heute gehen soll. Und ich muss nur noch erkennen, Gott, wie soll der Weg aussehen? Aber er ist der Wegbereiter und deshalb inzwischen glaube ich, dass alles, was mir begegnet, genau von Gott so ungefähr vorbereitet wurde. Und ich versuche nur, seinen Weg nachzufolgen. Das macht die Sache viel spannender. Dann ist das wirklich kein Hindernis mehr, sondern dann ist das eine Herausforderung. Alles, was jetzt kommt, ist nicht mit Problemen behaftet. Was hätte der verlorene Sohn sagen können? Ach, der Vater wird mir Vorwürfe machen. Was habe ich das Geld verprasst und so. Der wird erst mal sagen, wie stinkst du denn und so. Bei den Schweinen warst du. Und wird erst mal eine Moralpredigt halten, dass die Erziehung hier total bei ihm versagt hat. Schon immer hat das nicht geklappt, nie hat er zugehört. Alles das hätte er sich im Kopf durchdenken können und da wäre er zu dem Entschluss gekommen, warum soll ich zum Vater gehen? Der macht mir doch einen Haufen Vorwürfe. Aber das war nicht so. Ich werde mich aufmachen und zum Vater gehen. Bei Daniel auch. Ganz sicher sagt er dem König, Gott wird das tun. Glaub doch das, was in der Bibel steht. Ich bin der allmächtige Gott. Seid stille und erkennt. Erkennen heißt erlebt, dass ich Gott bin. Also das ist eigentlich eine tolle Aussage. Und noch eine ganz wichtige Sache, was mir bei Daniel aufgefallen ist. Er hatte echte Freunde. Ich gucke immer noch, weil ich immer noch nicht glaube. Er hatte echte Freunde. Geistliche Geschwister, hast du in deinem Leben eigentlich, wenn es mal eine Tiefe, eine Delle gibt, hast du jemand, mit dem du beten kannst, mit dem du weinen kannst, mit dem du dann wieder zu Gott dich hinhangeln kannst und sagen, komm, ich bin im Moment gerade auf dem Weg, ein bisschen zu zweifeln, hilf mir in meinem Unglauben. Und wenn dann ein Bruder, eine Schwester sagt, komm, lass uns beten, das ist so wichtig. Wir neigen dazu, Einzelgänger zu sein, obwohl wir in der Gemeinde sind. Obwohl wir Geschwister sind und uns gut kennen, beten wir oft nicht miteinander. Ob wir füreinander beten zu Hause, weiß ich auch nicht. Manchmal habe ich gemerkt, dann nehme ich mir die Adressenliste der Gemeinde und bete mal durch. Aber dann denke ich auch, Mensch, das hast du schon lange nicht mehr gemacht. Und dann merke ich, dass ich viele Leute gar nicht mehr gefragt habe, wie es ihnen geht. Manche sind gar nicht mehr da und ich sage mir, ach, habe ich gar nicht gemerkt. Weil das zeigt einfach, wie wenig ich manchmal die Geschwister im Blick habe. Aber dann braucht man aber auch ganz wenige, an die muss man sich auch halten und mit denen muss man einfach Beziehung haben. Da muss man auch mal sagen können, du bete für mich, mir geht's nicht so gut. Das ist leider nicht automatisch so, da muss man dran arbeiten. Und bei Daniel, diese drei Freunde, durch dick und dünn, also das gefällt mir so. Du, wir werden gekillt. Es sieht nicht gut aus für uns, lass uns beten. Und völlig ruhig, ohne Gott Vorwürfe zu machen, Gott irgendwie eine Panne, was hast du gemacht, sondern ganz normal, Gott, zeig uns das Problem und wir lösen es dann miteinander. Und so dran zu gehen. Und das Letzte, ja. Rede, Herr, dein Knecht hört. Daniel ganz offen für Gottes Reden, in der Stille, in der Nacht, redet Gott zu Daniel. Und sofort dankt er. Er weiß noch gar nicht, ob das der Traum war. Er weiß gar nicht, ob das überhaupt die Antwort war, was er in der Vision gesehen hat. Aber er ist sich so sicher, dass er sofort anfängt zu danken. Wenn ich eine Herausforderung habe, manchmal vergesse ich sogar hinterher zu danken. Und dann tut es mir so leid, dass ich so ein undankbarer Mensch bin. Ich habe Gott gebeten, mich zu begleiten, mir zu helfen. Und hinterher habe ich es doch nicht gemacht, ihm zu danken. Bei Daniel, bevor er überhaupt zum König geht, dankt er Gott und rühmt ihn. Das Danken ist nicht immer so in meinem Vordergrund. Ich hoffe, bei euch besser. Aber ich muss das lernen. Ich muss viel mehr danken lernen. Denn Danken ist ein Stück Lobpreis. Nicht nur singen, sondern auch danken. Und loben und danken zieht nach oben. Das ist einfach, das hält mich immer nah an Gott. Das muss geübt werden. Das kann man natürlich auch außerhalb des Gottesdienstes ganz oft zu Hause machen. Es ist einfach ganz wichtig, wer dankt, hat eine neue Perspektive. Der sieht immer nach vorne, sieht immer auf Gott. Und wenn du nicht mehr danken kannst, dann wird eine Nebelwand den Blick zu Gott verdecken. Deshalb ganz zum Schluss, ja, die Fragen sind da. Nur noch zwei Fragen für die Hausaufgabe. Löst Gott alle meine Probleme? Ich glaube, dass manche Probleme einfach zu unserem Leben dazugehören. Aber ich glaube, dass das Wort Probleme gelöscht werden muss. Es sind keine Probleme, die wir in unserem Leben erleben, sondern es sind Herausforderungen. In unserem Leben gibt Gott uns einfach Herausforderungen. Und die sollen uns helfen, enger bei ihm dran zu bleiben. Die sollen uns helfen, im Glauben tiefer zu kommen. Deshalb, wenn dich morgen oder wann wieder eine Herausforderung trifft, ein Bruder, eine Schwester oder sonst ein anderes Problem, das ist einfach eine Herausforderung. Sieh das mal anders, sieh das nicht immer als Problem. Und dann merkst du, das geht gar nicht um Problemlösung, sondern es geht darum um Herausforderungen. Wie komme ich hier über den Berg? Und das ist eine Herausforderung. Und dabei, wenn es eine Herausforderung ist, suche ich automatisch nach einer Lösung. Wenn es ein Problem ist, dann ist es oft so, dann ist es eine Wand, da ist keine Tür. Aber wenn es eine Herausforderung ist, dann geht es mir nur darum, wie wir im Kleinwalsertal sind wir öfter rumgelaufen, da gab es manchmal Berge, da dachte ich, ach du Schande, da bin ich doch schon zu alt dafür. Aber dann habe ich gemerkt, da gibt es Wege irgendwo, die gehen dann doch da hoch, auch wenn die natürlich nicht zu erkennen waren. Aber auf dem Weg des Gehens konnten wir den hohen Even da überwinden und so mit seinen steilen Wänden und so. Das war dann herausfordernd. Aber es war eine Herausforderung und kein Problem. Und so ist jede Sache, die dir nächste Woche oder wann auch immer begegnet, es ist kein Problem. Wir Christen haben keine Probleme. Wir haben Herausforderungen. Denn wir haben einen großen, lebendigen Gott. Und du brauchst keinen großen Glauben. Du brauchst nur einen Glauben an einen großen Gott. Das ist nämlich so, dass Gott der Allmächtige ist und er hilft mir in meinen Herausforderungen. Und dann noch eine Frage für die Hausaufgabe. Wie gehe ich mit Gott um? Also da ist einfach das, was ich gerade gesagt habe. Ist für mich Gott wirklich der Allmächtige oder ist er nur ein Gott in meinen Vorstellungen? Ich möchte euch motivieren, testet das doch mal. Ich glaube, es ist biblisch, Gott zu testen. Er sagt, prüft mich doch, ob ich euch nicht helfen will. Prüft mich doch, fragt er öfter auch in der Bibel. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist auch eine Herausforderung, die Gott stellt. Testet das doch in eurem Alltag jetzt mal aus. Das ist meine Hausaufgabe für euch. Schaut mal, ob der allmächtige Gott euch in eurem Alltag besonders begegnen möchtest. Ich möchte mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, hab du Dank, dass du groß und wunderbar bist. Auch wenn wir dich nicht sehen können, wir dürfen dich erleben. Und jeder von uns hat eigene Herausforderungen und manche sind vielleicht wirklich sehr hoch. Aber du führst uns über jedes Problem hinüber, denn du hast die Lösung für jede Herausforderung in unserem Alltag. Schenk, dass wir mit dieser Botschaft auch Menschen erreichen dürfen, die dich noch nicht kennen, denn sie stecken oft fest. Zeig du uns, wie wir ihnen Mut machen können, wie wir für sie beten dürfen und durch das Gebet wir auch erleben, dass wir Klarheit bekommen. So segne du uns und danke für die Herausforderung. Das macht unser Leben auch irgendwo immer wieder herausfordernd. Und es setzt uns oft in Bewegung, wo wir vielleicht müde werden. Danke, dass du uns den Alltag schenkst mit all diesen Herausforderungen, die kommen. So segne du uns und schenk, dass wir dich erkennen. Amen.